und herzlich willkommen hier zu Signals for Life mit einer neuen Doppelfolge und wieder irgendwo ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Ich denke mal, ich wiederhole mich, aber es ist das Jahr der Überraschung und ich glaube, ich habe noch nie so viele unterschiedliche Themenschwerpunkte innerhalb dieses Podcasts auf so unterschiedliche Weise umgesetzt. Um ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube, das hilft. Ich habe heute hier drei Experten aus Dresden sitzen und wir werden uns in der ersten Folge an sich ein bisschen klassisch, so wie in den letzten Jahren auch, darüber unterhalten, was die drei denn machen. Alle drei bzw. zwei sind aktuell Doktoranden. Wir haben hier einen Postdoc noch dazu sitzen und wir unterhalten uns darüber, was man denn so machen kann und was man denn dann nach eventuell machen kann. Da teaser ich schon mal. Natürlich unterhalten wir uns hier das ganze Jahr schon über Start-up. Das heißt, es wird irgendwie vielleicht um Ausgründungsvorhaben gehen. Mal schauen. Und in der zweiten Folge werden wir uns mal mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Auch das liegt gar nicht so weit weg von den Ausgründungsvorhaben. Aber wie das alles zusammenhängt, erfahren wir in Folge 2. Jetzt würde ich einfach bitten zu Beginn, dass ihr euch vorstellt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Vielleicht beginnst du einmal, Alexander. Hallo.
Hallo. Ja, danke, Liv, für die Einladung. Du hast es ja schon ein bisschen angekündigt. Wir haben auch alle ein bisschen unterschiedliche Werdegänge. Ich denke, meiner ist besonders untypisch. Ich habe nach der Schule erst meine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann, habe dann mein Abitur über den zweiten Bildungsweg nachgemacht. Anschließend hier in Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dabei so ein bisschen meine Vorliebe für die Medizintechnik, respektive Biosignalverarbeitung, kennengelernt hier am Institut, dann auch als studentische Hilfskraft gearbeitet, später meine Diplomarbeit geschrieben. Das war zufällig bei Mathieu und bin dann als Doktorand hier geblieben und bearbeite hier ein ganz spannendes Thema zur Detektion kardiovaskulärer Erkrankungen aus dem EKG, also anhand Signale der elektrischen Herzaktivität mithilfe interpretierbarer KI. Genau, angefangen mit der Promotion habe ich 2020, bin quasi mittendrin.
Aufregend. Wir werden auf jeden Fall da noch mehr zu hören. Du musst auf jeden Fall noch mehr erklären, wie das Ganze funktioniert und wie man eben dann irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommt, dass Forschung zwar eine spannende Berufsperspektive sein kann, auch nach der Promotion, aber es eben auch noch andere Wege gibt. Und es ist ganz lustig, weil wir, oder gar nicht lustig, aber es ist, finde ich, immer wieder ganz schön, weil wir haben, tatsächlich bist du nicht die erste Person, die uns quasi erzählt, dass man auch mal nicht den klassischen Weg wählt, den vielleicht viele sich so überlegen, Abitur und das war schon immer meine Leidenschaft, Naturwissenschaften, dann bin ich irgendwie in diesen Bereich gegangen. Wir haben hier schon den einen oder anderen Gast oder Gästin gehabt, die auch erstmal andere Sachen gemacht haben, bis sie dahin gekommen sind. Vielleicht ist es ja ermutigend für die ein oder anderen ZuhörerInnen da draußen, die sich sagen, ich bin mir gar nicht so sicher mit dem, was ich jetzt mache. Ich kann aber auch immer noch mal vielleicht einen anderen Weg gehen. Wir haben hier aber noch Mathieu und Martin sitzen. Auch darüber freue ich mich sehr, dass ihr euch hier die Zeit nehmt. Mathieu, Alexander hat gerade schon gesagt, dass er das bei dir gemacht hat. Vielleicht magst du erzählen, wer du denn bist.
Ja, vorweg danke auch noch mal von mir für die Einladung an dich, Liv. Ja, bei mir ist es im Vergleich zu Alex tatsächlich der sehr klassische Weg. Also ich wollte als Kind schon immer Erfinder werden. Also ich habe auch von meinen Großeltern immer so Bastelsets bekommen und so. Und es hat mir schon immer viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch die Sachen zu bauen, die nicht in der Anleitung stehen. Dann habe ich nach dem Abi überlegt, was ich machen kann, um in die Richtung zu kommen. Und da kam halt das Ingenieurstudium dann in Frage und dann war eben die Wahl zwischen ganz klassisch Maschinenbau und ich bin dann eben auch auf die Elektrotechnik gekommen und die Elektrotechnik fand ich noch ein bisschen spannender. Genau, und dann bin ich nach Dresden gekommen zum Studium und dann ging es auch relativ schnell dann in die Spezialisierung und ich fand biomedizinische Technik einfach ziemlich interessant, weil das gefühlt so diese Verbindung von erfinden und dann noch irgendwie den Bezug zum Menschen hat. Und das hat mich dann sehr gereizt. Genau, und dann habe ich dort auch meinen Abschluss gemacht, habe dann das Glück gehabt, dass es ein Projekt gab, wo ich gleich weitermachen konnte, auch in dem wissenschaftlichen Kontext weitermachen konnte. Und habe dann 2018 angefangen, am Institut für biomedizinische Technik zu arbeiten an der TU Dresden. Ja, und bin jetzt so in den Endzügen meiner Promotion und beschäftige mich mit dem Schwerpunkt auf der kamerabasierten Vitaldatenerfassung. Dazu später mehr.
Ja, gerne. So, hallo Martin.
Ja, ich habe auch relativ früh mit der Forschung angefangen. Ich habe hier so eine Tasse auf meinen Schreibtisch stehen. Jugendfurcht 2004, das war meine zweite Teilnahme, da war ich 14. Und damals habe ich mich noch ja mit Wetterdatenanalyse beschäftigt, so im Schulalltag. Das hat unser stellvertretender Schulleiter so ein bisschen in der Arbeitsgruppe gefördert und ich fand das damals schon ganz spannend. Und ja, bin auch dann ganz klassisch direkt vom Abitur ja zum Studium gekommen hier nach Dresden. Also ursprünglich komme ich aus Thüringen. Und das war 2008 und habe mich dann für das Studium der Informationssystemtechnik entschieden. Relativ komplizierter Name, aber im Prinzip ist es so ein bisschen die Verbindung zwischen Elektrotechnik und Informatik. Also aus beiden Sichten, sowohl ja in theoretischer, aber auch praktischer Richtung, genau. Da habe ich mich dann ja in Richtung biomedizinische Technik, Biosignalverarbeitung portiert, weil mich das einfach interessiert hat, gepackt das Thema. Genau, da war man relativ frei in diesem Studium, da es sehr breit gefächert auch verschiedene Anwendungsfelder gibt. Und das hat mich dann ja doch sehr interessiert. Hat mich schon im Diplom mit ja der Analyse von Alexander, hat es schon gesagt, EKG, das Elektrokardiogramm, die elektrische Herzaktivität mit dem Signal beschäftigt und dann auch direkt weiter in der Promotion. Also bei mir war das so ein Nonstop. Going Process vom Abitur bis zur Promotion, wo ich mich dann mit exquisiterer Biosignalanalyse multimodal, das bedeutet so ein bisschen, man tut die Form des Signals auch im Laufe der Zeit so ein bisschen analysieren, bisschen spezieller, was natürlich mit heutiger Computerrechentechnik wesentlich besser maschinell geht, als es früher ganz klassisch einfach nur mit dem Auge getan war. Ja, die Promotion habe ich dann abgeschlossen. Aktuell habilitiere ich am Institut für biomedizinische Technik. Leite hier eine Arbeitsgruppe mit ja jetzt 5 Doktoranden und einem weiteren Postdoc. Und genau, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Gebieten. 2 wurden gerade schon angesprochen. Und Alexander und Mathieu, aber wir beschäftigen uns dann allgemein mit klassischer Biosignalverarbeitung, also verschiedene Biosignale, Herzsignale, Muskelsignale, zum Beispiel bei Rudersportlern, wenn man überprüfen will, wie gut der Einsatz verschiedener Muskelgruppen zur koordinierten Ausführung einer Bewegung zum Beispiel gesteuert werden können, um Leistungsoptimierung zum Beispiel zu erzielen, also Performanceoptimierung. Ja, aber wir versuchen auch moderne Ansätze, künstliche Intelligenz, Machine Learning, gerade was so aktuell die Top-Themen sind, damit einfließen zu lassen. Aber ich denke, da hören wir dann später mehr dazu noch im Detail. Genau.
Sehr gut. Vielen Dank euch. Es ist immer ein Ding, wenn wir so eine große Runde sind. Ich freue mich auf das, was gleich kommt. Und ich bin auch schon die ganze Zeit am Grübeln, wie wir es am allerbesten machen, weil wir müssen uns einfach vorab die Zeit nehmen und wollen uns die Zeit nehmen, dass Alexander und Mathieu uns erstmal erklären, was ihr überhaupt macht. Und irgendwie möchte ich die Chance nutzen, weil wir das ganz selten hier im Podcast haben, dass wir wirklich Leute haben, die quasi noch in ihrer Promotion stecken, dass ihr uns auch so ein bisschen davon erzählt, wie sowas überhaupt vielleicht funktioniert. Wie kommt man auf sein Thema? Wird das an einen rangetragen und dann ist es so? Oder kann man da ein bisschen mitsprechen? Also ich glaube, das ist für viele unserer jungen ZuhörerInnen, die genau an dem Punkt stehen, machen sie das oder machen sie das nicht, ganz spannend. Und dann können wir eher so ab Mitte, Ende der Folge darauf hinausgehen, dass ihr ja jetzt beide schon weit fortgeschritten seid und man sich natürlich überlegt, wie dann eine Forschungskarriere danach aussehen kann. Entweder so wie bei Martin, dass man sagt, man bleibt der Forschung treu. Das kann man natürlich auch in der Industrie oder mit einem Start-up. Aber ich würde sagen, da ist man auf jeden Fall ganz, ganz nah dran. oder bei euch vielleicht ein bisschen anders. Mal schauen. Alexander, vielleicht magst du uns erzählen, wie du auf dein Thema gekommen bist und wie es aussieht. Was ist sozusagen deine Idee? Wo stehst du jetzt gerade? Und dann schauen wir mal, wo wir landen am Ende.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Also bei mir war es so, ich habe während der Diplomarbeit festgestellt, Forschung macht mir Spaß. Das Thema Biosignalverarbeitung kannte ich auch vorher ja schon aus meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft und durch diverse Arbeiten auch hier am Institut und wusste, dass mir das viel Spaß macht. Dann war es so, als ich mit der Diplomarbeit fertig war, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, was ich machen kann. Und da war hier am Institut eine Stelle frei, wo es eben um intelligente Implantate erstmal ging, mit Aussicht auf eine Stelle im Anschluss, wo es vor allem um die Analyse von EKG-Daten zur Detektion von Vorhofflimmern geht. Vorhofflimmern ist eine Krankheit, die ist in der westlichen Welt sehr stark verbreitet. Ungefähr jeder dritte Mensch entwickelt die in seinem Leben. Und der Hintergrund ist so ein bisschen der, dass das Herz kann grob in die Vorhöfe und die Kammern unterteilt werden. Das Blut strömt von den Vorhöfen in die Kammern aus und wird von dort aus dann in den Körperkreislauf ausgeworfen. Und dieser mechanischen Aktivität geht immer eine elektrische Aktivität voraus. Und diese elektrische Aktivität, das ist übrigens auch das, was wir im EKG sehen, also im Elektrokardiogramm, die ist in den Vorhöfen bei Vorhofflimmern eben gestört, sodass es zu keiner regelmäßigen Vorhofaktivität mehr kommt. Je mehr ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, also vielleicht noch ganz kurz zu deiner Anfangsfrage, bei mir war es dann tatsächlich so, dass das Promotionsthema zunächst sehr breit gefasst wurde. Und ich glaube, das ist sehr oft so. Also es sollte um die Verarbeitung von Biosignalen zur Detektion von Vorhofflimmern gehen. Und dann hat sich erst später, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, rauskristallisiert, in welche Richtung die Promotion jetzt tatsächlich geht. Und inzwischen ist es so, dass ich mich vor allem mit komplexeren, umfassenderen Modellen aus der künstlichen Intelligenz befasse und versuche zu erklären, auf welcher Basis diese Modelle entscheiden. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das nämlich bisher noch nicht so richtig funktioniert hat, dass wir erklären konnten, wie entscheiden neuronale Netze, also Modelle aus der künstlichen Intelligenz, tatsächlich und verhalten die sich eventuell sogar ähnlich wie ein Arzt oder eine Ärztin in der Diagnostik.
Mhm. Da fällt mir ein, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen für den Podcast. Vor unserer Sommerpause hatten wir erst eine andere Doppelfolge, wo es auch um Vorhofflimmern geht oder ging. Auf jeden Fall hat die eine ganz besondere, schöne Blickrichtung, weil ein Betroffener mal zu Gast eingeladen wurde. Und dann auch noch aus dem Profisport. Also das war, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Ich habe es immer noch ziemlich präsent im Kopf. Das kann ich nur empfehlen, wenn man mal hören möchte, was quasi alles so passieren kann, wenn man plötzlich oder auch nicht so plötzlich, also auch das fand ich erstaunlich, dass viele dann doch Vorhofflimmern schon mit sich tragen, es einfach nur nicht diagnostiziert ist und es dann häufig irgendwie durch weitere Erkrankungen schon so ein Ausmaß hat, dass man dann wirklich ein großes Problem hat. Martin.
Um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Also ja, der letzte Podcast war ja auch vom Preventikurs mit. Und bei Alexander, was er schon gesagt hat, geht es halt wirklich darum, dass künstliche Intelligenz oder Machine Learning, wie man eher in der Fachsprache sagt, dann am Ende automatisiert was lernen kann, was Ärzte quasi schon wissen. Aber bisher konnten diese Modelle, diese Entscheidungen, die Modelle treffen, quasi nicht kommuniziert werden. Das heißt, der Arzt wusste nicht genau, wie das Modell entscheidet. Und wenn eine Diagnose gestellt wird, entscheidet keine Maschine. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass Modelle der künstlichen Intelligenz ein Ergebnis liefern, aber auch den Weg aufzeigen können, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, so dass der Arzt nachvollziehen kann, okay, mein Modell hat auf dieser Grundlage entschieden, das kann es mir zeigen, ich kann das nachprüfen, nachvollziehen und sagen, ja, stimme ich zu. Oder nein, das Modell ist einfach falsch, ich sehe das ganz anders. Weil am Ende beim Kliniker, beim Arzt, beim Hausarzt wird die Verantwortung für die Stellung der Diagnose.
Alexander, ich weiß es, unsere ZuhörerInnen noch nicht, aber ich habe es jetzt schon dreimal angeteasert, dass du höchstwahrscheinlich mit deinem Promotionsprojekt etwas gründen möchtest. Und ich stelle mir jetzt die Frage, das ist bei vielen so, dass sie dann einfach sagen, wie können wir uns das vorstellen in der Anwendung? Wird das eine App sein? Wird das ein... Ja, also ich muss gerade an Preventicus denken und das ist eine App. Aber wie wird es bei dir sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es an sich auch irgendwo vielleicht als Unterstützung von KlinikerInnen genutzt wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie wie so ein Programm ist, was wie so ein Zweitgutachten rausspuckt. Aber vielleicht bin ich da auch auf dem Irrweg. Ich sehe da auf jeden Fall ganz viel Chance, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, da schon eine Diagnose oder einen... Wie weit geht es überhaupt? Gibt es dann auch vielleicht schon so Behandlungsvorschläge oder was würde man wie wo machen? Wie sieht es bei dir aus?
Die Idee hinter der ganzen Sache ist, dass wir ja durch die Smartwatches und so weiter, durch diese ganzen Wearables immer mehr Daten haben, die zwar zur Verfügung stehen in der Theorie, aber häufig nicht ausgewertet werden und vor allem nicht durch medizinisch zugelassene Software. Und da kommt eben die Idee ins Spiel, mit einer medizinisch zugelassenen Software diese EKGs auszuwerten und eine Diagnoseempfehlung auf Basis dieser Daten für den Arzt aufbereitet darzustellen.
Mhm.
Es wird also am Ende in erster Linie um eine Software gehen, die mit verschiedenen Geräten kompatibel ist. Gerade für Vorhofflimmern ist das interessant. Das tritt nämlich im Anfangsstadium vor allem anfallsartig auf. Und eine Schwierigkeit bei der Detektion von Vorhofflimmern ist eben genau solche Vorhofflimmeranfälle, man spricht dann von paroxysmalen Vorhofflimmern, zu treffen und dann wirklich zu finden. Deswegen bleibt Vorhofflimmern tatsächlich sehr häufig unerkannt und undiagnostiziert. Chronifiziert sich dann, wird schlimmer und im schlimmsten Fall führt es zum Schlaganfall. Das wollen wir natürlich vermeiden und durch die Wearables wie Smartwatches haben wir jetzt eben die Möglichkeit, regelmäßig Aufnahmen auszuwerten und erhöhen so das Risiko, Vorhofflimmer-Episoden zu detektieren und dem Arzt oder der Ärztin, bei der ein Patient dann in Behandlung ist, einen Hinweis zu geben, wir haben hier Vorhofflimmern detektiert, da sollte vielleicht mal ein Langzeit-EKG zur Diagnostik aufgenommen werden.
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist es so gedacht, dass Leute ab einem gewissen Alter beispielsweise, ich weiß, dass Preventicus das zum Beispiel als Ziel gesehen hatte, dass sie sagen, es wird nicht nur genutzt, wenn Menschen dann schon die Diagnose haben und dann wie so eine Unterstützung oder vielleicht auch wie so eine Warn-App zu sagen, okay, hier kommt nächster Anfall oder mach dich bereit. So hatte das auch der Betroffene erzählt, dass man dann einfach so panische Angst davor hat, dass man quasi wieder einen Anfall bekommt. Oder ist es eher so gedacht, dass du sagst, das Risiko steigt, ich meine mit 55 oder 60?
Ja, das ist richtig.
Genau, und ab da wäre es irgendwie ratsam, wenn das eigentlich alle nutzen würden. Und wenn es dann Auffälligkeiten gibt, können ÄrztInnen sofort irgendwo darauf zugreifen.
Ja.
Oder ist es eher so, dass es bei den ÄrztInnen liegt und sie es dann mitgeben, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie ist hier was nicht richtig?
Wir würden uns das natürlich wünschen, aber wir können natürlich am Ende niemanden zwingen,
ja,
unsere Produkte zu benutzen. Deswegen wird es am Ende so sein, dass es auf freiwilliger Basis ist. Natürlich irgendwo ab einem gewissen Alter auf Empfehlung des Arztes oder der Ärztin, um eben dieses erhöhte Risiko, das du gerade schon angesprochen hast, ab einer gewissen oder für eine gewisse Altersgruppe besonders abzudecken. Es ist aber auch so, dass jüngere Leute Vorhofflimmern haben können und besonders diese Gruppe, aber ich sehe es auch bei meinen Eltern, die auch Smartwatches haben, die EKGs aufzeichnen können zum Beispiel, immer mehr die Möglichkeit da ist, eben EKGs im häuslichen Umfeld regelmäßig aufzuzeichnen und auszuwerten.
Mhm. Martin, jetzt bin ich gerade schon am Überlegen, wenn man quasi hört, ich habe dann Doktoranden in meinem Team, der plant so nach und nach mit seiner Idee irgendwie vielleicht was zu gründen. Was sind denn dann so Schritte? Also ich denke natürlich irgendwie daran, wie könnte man das bekannt machen? Wie könnte man das gut finanzieren? Ich habe jetzt gerade schon gedacht, Alexander, wenn du wahrscheinlich mit Krankenkassen zusammenarbeiten könntest, hat das wahrscheinlich einfach einen ganz anderen, ist da ein ganz anderer Druck dahinter, weil das in deren Interesse dann wäre, dass ja die Leute, die bei den Krankenkassen sind, natürlich das dann nutzen. Aber das sind Ideen, die ihr wahrscheinlich auch alle haben werdet. Martin, wie ist das? Was sind so Schritte?
Ja, also für mich ist das natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. In erster Linie bin ich ja auch Mentor der Promotion, ne? Und das ist ja ein wichtiges Thema. Alle Doktoranden sollen bestmöglich ihre Promotion abschließen. Das ist erstmal sehr wichtig und das kreuzt sich meist auch erstmal nicht mit so einem Vorhaben. Es ist ja sehr gut, wenn sich Personen Gedanken machen, was nach der Promotion kommt, wie sie auch das Gelernte, die Kompetenzen, die sie erlangt haben, fortführen können, damit das nicht in eine Schublade versinkt und so. Das ist erstmal total super und auch bewundernswert. Nichtsdestotrotz ist die Industrie natürlich ein ganz anderer Zweig als Forschung. Ja, als klassische universitäre, ich sag mal, Grundlagenforschung. Und dazu sind natürlich in erster Linie auch Kompetenzen notwendig, die ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht habe, ja, als klassischer Forscher. Und dazu ist es wichtig, dass diejenigen sich halt diese Kompetenzen aneignen in verschiedenen Programmen. Dazu werden wir bestimmt noch von den Doktoranden selbst noch was hören, aber das ist erstmal wichtig, dass man das versucht nebenbei zu tun, aber auch die Promotion, die ja noch nicht abgeschlossen ist, die aber abgeschlossen werden soll, trotzdem weiterzuführen, dass man so eine Symbiose zwischen beiden am Ende findet. Und ja, meine Aufgabe ist es natürlich, beides so ein bisschen zu betrachten und auch die Kommunikation zu möglichen Partnern, zu Konkurrenten, die ich vielleicht schon mal gehört habe, die auf dem ähnlichen Gebiet arbeiten, aber auch, ja, du hast es schon angesprochen, Krankenkassen sind natürlich am Ende, wenn es um Medizinprodukte geht, sehr wichtiger Partner, vor allem deutschen Gesundheitssystem, dass man solche Schnittstellen herstellen kann und ja gegebenenfalls auch noch Zwischenprojekte, die industrienah sind, da einwerben kann. Und ja, in solche Richtung gehen da meine Gedanken, aber auf jeden Fall ist es sehr spannend, weil ich lerne auch was dabei aus einem Kompetenzbereich, den ich bisher noch nicht so hatte. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, weil du natürlich auch den Blick hast für all die Ausgründungsprojekte in deiner Gruppe. Und das haben wir auch in diesem Jahr schon gelernt mit dem Schwerpunkt Startup. Es gibt halt nicht den einen Weg, den man gehen kann, sondern es gibt halt wirklich unfassbar viele Wege. Und das, was für Alexander funktioniert, funktioniert vielleicht bei Mathieu nicht ganz so gut. Dafür hat Mathieu aber andere Möglichkeiten. Das hängt dann damit zusammen, was vielleicht auch die Idee des Produkts betrifft, aber auch irgendwo unterschiedliche Fördermöglichkeiten, SponsorInnen, was weiß ich. Mathieu, jetzt hast du ganz lange nochmal Alexander gelauscht. Vielleicht magst du uns jetzt erzählen, was deine Idee ist. Und dann, glaube ich, möchte ich nochmal ein bisschen mehr herauskitzeln, warum man sich dafür entscheidet, schon in der Promotion zu sagen, danach ist die Ausgründung mein Weg. Es ist ja dann doch ein sehr mutiger Schritt. Mathieu, was machst du?
Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht, weil das so ein bisschen auch die Motivation vielleicht ein bisschen greifbarer macht für meine Promotion auch. Ja. Und zwar habe ich meine Diplomarbeit zum Thema Prädiktion von Sepsis geschrieben. Da ging es eben drum, also Sepsis, das ist quasi einfach gesprochen ein Fall, der gerade im klinischen Kontext oft eintreten kann, beispielsweise nach Operationen. Da geht es um Multiorganversagen und man hat ein großes Interesse daran, weil wenn das schon eingetreten ist, dann ist es meistens schon sehr kritisch für den Patienten oder die Patientin. Und man kann sowas eben vorhersagen, also dass man vorher schon Parameter anguckt und vorher schon versucht herauszufinden, ob dieser kritische Zustand vielleicht bald eintreten könnte. Und da ist mir eben im Rahmen der Diplomarbeit erstmal bewusst geworden, auch wie viel Daten wir eigentlich aufnehmen, gerade auch Gesundheitsdaten, die eben sehr wertvoll sind. Also weil man eben auch viele Erkrankungen und so weiter, und das betrifft eigentlich alle Themen so im Bereich biomedizinische Technik, vorher schon erkennen kann oder erkennen kann, dass sie eintreten können. Mhm. Und dann eben eigentlich schon präventiv Maßnahmen ergreifen kann, um zu verhindern, dass ein schlimmerer Zustand eintritt, der dann halt auch für den Patienten oder die Patientin eben lebensgefährlich oder lebensbedrohlich sein kann. Das war mein großer Antrieb auch oder mein großes Interesse an dem Gebiet. Und das war eben vor allen Dingen bezogen auf, was wir im Krankenhaus aufnehmen, so Laborparameter, die wir je nachdem, wie der Zustand ist, stündlich erfassen oder eben EKG, wo wir eine kontinuierliche Aufzeichnung von einem Biosignal machen und das alles irgendwie zu kombinieren und daraus, sag ich mal, Informationen zu ziehen, die relevant sind. Dann kam ich eben in meiner Promotion mit dem Thema der Videoverarbeitung in Kontakt, also wo man auch extrem viele Daten aufnimmt, weil Videodaten einfach sehr umfangreich sind. Mhm. Und man eben aus diesen Videodaten, wenn man sie eben von einem Hautbereich aufzeichnet, auch ein Biosignal ableiten kann. Das fand ich dann so spannend und so interessant, dass ich gesagt habe, okay, das gehört auch noch ein bisschen dazu, dass es das Glück gibt, dass es halt gerade auch eine Stelle gibt oder die Möglichkeit gibt, da eben darauf zu arbeiten. Das gehört immer dazu, weil ich meine, man kann ein großes Interesse haben, aber am Ende muss man, also man muss halt auch dafür bezahlt werden.
Das ja.
Spielt eben auch eine Rolle. Genau, und dann bin ich eben zu diesem Thema gekommen und habe mich natürlich dann im Rahmen der Promotion immer tiefer da reingestürzt. Das Thema der kamerabasierten Vitaldatenerfassung, das wird bei uns am Institut seit 2011 beforscht. Das ist auch noch relativ jung, das gibt es noch nicht so lange. Also wir mit dem IBMT, wir sind da schon relativ früh mit dabei gewesen. Ich fand das als Thema einfach enorm spannend und auch im Rahmen meiner Promotion hat sich dann eben auch gezeigt, was da möglich ist. Eben mit so einer einfachen Technik, das spielt halt da eine große Rolle. Also dass man quasi, es geht darum, dass man wirklich einfach nur in eine Kamera guckt und aus der Haut im Gesicht leiten wir dann die sogenannte Blutvolumenpulsation aus, ab. Also die Pulsation des Blutvolumens in den oberen Gefäßschichten der Haut. Ja, und als ich dann eben auch festgestellt habe, KI spielt auch eine große Rolle, weil es geht um Bildverarbeitung, also Videoverarbeitung. Da hat KI einfach ein riesiges Potenzial, vor allen Dingen auch was präzise Signalextraktion angeht. Also das spielt eben eine große Rolle. Wir wollen die Signale so genau wie möglich messen. Ja, und als ich dann mit meiner Promotion gemerkt habe, was da möglich ist, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob man da halt noch weitergehen kann, weil diese Technologie hat halt ein riesiges Potenzial. Und dann habe ich eben drüber nachgedacht, auch viel mit meinem Kollegen Hannes Ernst, der mit mir auch jetzt auf einem Projekt zusammenarbeitet, haben wir halt auch drüber nachgedacht, wie können wir das weiterbringen, wie können wir das in ein Produkt bringen. Genau.
Sag mal, Sebastian Zaunseder, war das irgendwie inspirierend oder, also weil die Folge ist schon eine ganze Weile her, aber, und Sebastian war inzwischen zweimal bei uns schon im Podcast zu Gast, aber er forscht ja auf jeden Fall auch in einem ähnlichen Gebiet und ich weiß, dass er auch mal in Dresden war. War das mit Impuls geben? Tauscht man sich da immer noch aus oder weniger?
Also man tauscht sich da auf jeden Fall aus und Sebastian war auch auf jeden Fall auch impulsgebend. Also ich habe auch unter Sebastian meine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Er ist dann leider aus Dresden relativ früh weggegangen, als ich Institut angefangen habe zu arbeiten. Aber da besteht auf jeden Fall Kontakt und man tauscht sich aus über den aktuellen Stand und über die aktuellen Ansichten. Aber Sebastian ist eben schon auf die Wissenschaft fokussiert, also weniger auf eine Ausgründung und genau, und deswegen war das primär auch unsere Idee, es ging auch darum quasi, wie geht's weiter? Mhm. Das spielt ja auch immer eine große Rolle, wenn man ans Ende der Promotion kommt und daraus ist das dann entstanden, genau.
Oh, ich habe drei Fragen im Kopf. Ich würde gerne aber erstmal nochmal wissen, so ähnlich wie bei Alexander, jetzt wissen wir quasi, was du beforscht hast, was die Idee ist. Wie können wir es uns in der Anwendung dann vorstellen? Wird es was sein, was quasi in den Krankenhäusern, in der Klinik zu finden ist. Wie funktioniert es dann? Du hast schon gesagt, man guckt in eine Kamera, die Kamera detektiert die Haut im Gesicht. Ich meine, oh mein Gott, die Folge ist wirklich lange her, aber ich meine mich zu erinnern, dass Sebastian damals auch immer gesagt hat, dass das ein Riesenvorteil ist, dass es keine so kostenintensive Technologie ist und dass, wenn man es wirklich schafft, es als Produkt in die medizinische Anwendung zu bringen, das auch bedeuten kann, dass es für wirklich viele interessant wird, diese Technologien zu nutzen. Das sind halt keine Ahnung, gigantisch riesigen Geräte, die sich ein Krankenhaus vielleicht nur ein, zweimal leisten kann.
Ja, unser Projekt, auf dem wir jetzt arbeiten, wo wir diese Ausgründungsidee voranbringen wollen, das nennt sich Combital. Und da geht es ganz konkret um das kontaktlose Monitoring von Vitalparametern, um eben den Gesundheitszustand relativ einfach und auch mit wenigen Kosten überwachen zu können oder monitoren zu können. Und der Fokus liegt dabei eben darauf, diese Technologie erstmal auf Endgeräte zu bringen, also sowas wie ein Smartphone oder ein Tablet, und dann eben Patienten, also wir haben hier eine ganz konkrete Fokusgruppe, Patienten eine Möglichkeit zu geben, zu Hause auf einfachem Wege ihren Gesundheitszustand im Blick zu behalten. Und dass man dann ein Gerät hat, mit dem man sich quasi regelmäßig vermisst. Ein Gerät, was man meist sowieso schon hat, weil die meisten, vor allen Dingen die Generationen, die jetzt auch nachkommen, die sind mit der digitalen Technik noch viel vertrauter als die ältere Generation von heute. Aber selbst die ältere Generation von heute ist schon oft erstaunlich gut ausgestattet. Genau, aber dass man diesen Menschen eine Möglichkeit gibt, einfach ihren Gesundheitszustand zu monitoren. Wenn sie das heute machen wollen, dann braucht ihr dafür halt ein Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, je nachdem, welche Parameter gemessen werden sollen. Und das ist oft auch schon allein eine Blutdruckmanschette anzulegen, ist oft auch für Ältere schon gar nicht so einfach, gerade wenn man alleine lebt, also wenn man keinen Partner hat, der das mal eben für einen schnell machen kann. Da wäre es natürlich sehr viel interessanter, wenn man das, oder sehr viel einfacher, wenn man da quasi einfach nur in eine Kamera gucken müsste. Plus, man hätte noch die Möglichkeit, auf einem Display einfach Feedback in einer adäquaten Form zu geben. Also eine übersichtliche Darstellung, wie steht es gerade um meine Vitalparameter? Gibt es da irgendwelche Trends, die ich im Auge behalten muss? Beispielsweise hat sich die Herzfrequenz über die letzten Tage oder Wochen erhöht oder hat sich der Blutdruck verändert, um dann eben auch frühzeitig reagieren zu können. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Prädiktion, also frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel den Arzt aufsuchen, um die Medikation anzupassen. Genau.
Also am Ende kann ich mir das vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie bei Apple-Produkten gibt es die Face-ID zum Entsperren des Bildschirms, und wenn man diese einstellt, muss man aber relativ ausführlich erstmal sein Gesicht scannen lassen aus unterschiedlichen, wie auch immer, Blickwinkeln. In diese Richtung wird es dann wahrscheinlich, wäre so die Wunschvorstellung, dass es gehen könnte.
Genau, vom Prinzip her, ja.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier tatsächlich schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir haben uns also heute angeschaut, wozu Alexander und auch Mathieu promoviert haben und was ihre Ideen jetzt an der Stelle ihrer fortgeschrittenen Promotion sind für Ausgründungen, für potenzielle. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, wie es eigentlich ist, wenn man quasi die ganz klaren Ausgründungsvorhaben hat, das medizinische Produkt auch schon definiert ist und vielleicht erstmal auch noch in der Promotion so ein bisschen den Rückhalt hat und auch die Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann, zu gucken, hat diese Idee Potenzial, geht es in Richtung Startup, geht es in Richtung Ausgründung oder eben nicht. Was gehört überhaupt alles dazu, ein Unternehmen zu gründen? Wir werden in der nächsten Folge dazu auf jeden Fall noch deutlich mehr erfahren und ganz viel drüber sprechen. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für die heutige Folge. Danke, dass ihr euch heute hier die Zeit genommen habt und bei uns zu Gast wart. Wenn Fragen da sind oder Anregungen da sind, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden. Ich packe auch noch mal alle Kontaktdaten in die Shownotes, beziehungsweise auch über alles, was wir heute besprochen haben, könnt ihr in den Shownotes nochmal über die Links schauen und ein bisschen mehr lesen, mehr recherchieren. Wenn ihr Feedback habt bezüglich des Podcasts, freuen wir uns natürlich auch immer total gerne von euch zu hören. Und ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, ich freue mich, dass ihr nach der Sommerpause, die wir hier eingelegt haben, heute wieder dabei wart. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, bis bald. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.